Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 20 bis 28. 1. Korinther 15, 20 bis 28. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Vor einigen Jahren sagte mein Theologe, das Interesse mancher Christen am leeren Grab kreise um eine irdische Wahrheit. Die Auferstehung Jesu, aber sei eine himmlische Wahrheit. Zunächst möchte man meinen, sind ja schöne Worte. Der Apostel Paulus hingegen ist, wie auch die vier Evangelisten, nachdrücklich daran interessiert, die leibhaftige Auferstehung unseres Herrn Jesus zu bezeugen. Und offensichtlich gab es damals schon Leute, die der Auferstehungsbotschaft nicht glaubten. Die Juden hatten bekanntlich ein Interesse daran, Jesus im Grab zu beerdigen. Da war es das religiöse Interesse, die leibhaftige Auferstehung das einen toten, von Gott verdammten Jesus besser gebrauchen konnte als einen Auferstandenen, der ihre geistlose Religiosität einen Strich ja hätte durch die Rechnung gemacht. Aber sie hatten das Problem, dass sie unseren toten Herrn nicht auffinden konnten. Das Grab war leer. Daher kam dann die Lüge auch von dem Leichendiebstahl, von der uns der Evangelist Matthäus berichtet. Aber sie konnten die Jünger, die den auferstandenen Herrn gesehen hatten, nicht der Lüge oder des falschen Zeugnisses überführen. Denn wir wissen, die Fakten sprachen dagegen. Dann waren da die Griechen. Auch sie waren nicht im Mindesten daran interessiert, nach dem Tod wieder an einem Leib gebunden zu werden. Für viele von ihnen war der Leib das Grab der Seele, etwas Niederes, Irdisches und Vergängliches. Nun, in einer solchen Wirklichkeit wollten sie nach dem Tode nicht noch einmal aufwachen. Also, Auferstehung der Toten, nein, danke. Das war das Letzte, was sie erwarteten. Und dann gab es noch die Skeptiker unter den Griechen und auch unter den Juden. Für sie war es einfach undenkbar, dass es überhaupt so etwas wie eine Auferstehung der Toten geben könnte. In ihrem Weltbild gab es keinen Platz für Wunder dieser Art, denn solche Wunder widersprachen einfach aller Naturerfahrung. Leider herrschte deren Sicht auch in unserer Zeit in Kreisen vor. Sie führt die Theologen dahin, von einem sogenannten himmlischen Wahrheit oder auch Glaubenswahrheit zu sprechen, um eben ihren Glauben nicht in den Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Weltbild zu bringen. Wir merken also, dass es ebenso heute wie auch schon zur Zeit des Apostel Paulus mehr als genug Menschen und Anschauungen gab, denen die apostolische Botschaft von der leibhaftigen Auferstehung Jesu Probleme bereitete. Und ihnen allen stellt hier Paulus zusammen mit den Evangelisten und gewiss auch mit den übrigen Aposteln die Tatsache der Auferstehung entgegen, wenn es heißt, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Das ist hier die Antwort der Bibel auf alle diese Überlegungen. Die Antwort eines Augenzeugenden des auferstandenen Herrn. Und eine letzte Gruppierung wollen wir noch bedenken. Man wird auch aus der Sicht der Historiker sagen müssen, die Auferstehung Jesu ist eines der am besten bezeugten Ereignisse der Antike. Mehrere unterschiedliche Berichte liegen vor und die Berufung auf die Augenzeugen ist glaubwürdig, wie es auch der Apostel Paulus in den Versen 4 bis 8 vor unserem Predigttext sagt. Und so wollen wir heute Morgen mal betrachten, was sich für Tatsachen aus der Auferstehung unseres Herrn ergeben und was mit drei Folgerungen für uns zu tun hat. Die erste Folgerung stellt hier ganz eindeutig in unserem Text fest, dass Christus der Erstling ist unter denen, die entschlafen sind. Daran wird deutlich, dass unser Herr Jesus zunächst eine Vorrangstellung innehat. Er hat als Erster die Grenze von Tod zum Leben zur sichtbaren leiblichen Auferstehung überschritten. Darauf müssen wir achten, dass hier das Wort Erstling bezeichnet nicht einen einfachen zeitlichen Vorrang vor anderen, sondern weist auf einen inneren, begründeten Zusammenhang hin. Dem Erstling folgt also mit Notwendigkeit Weiteres. Und so ist der Erstling etwa die erste Gabe des großen Erntefelds, die den Beginn der Ernte selbst anzeigt und darum die Fülle der weiteren Gaben zufolge haben muss. Und damit wendet sich Paulus in besonderer Weise gegen die Anschauung der Korinther, die die Auferweckung Jesus selbst nicht bestritten, aber in ihr eine einzigartige Ausnahme sahen, ohne Beziehung zu unserem eigenen oder ihrem eigenen Todesschicksal. Aber Paulus zeigt, wie der Erstling nur der Anfang einer ihm notwendig folgenden Reihe ist und wie darum mit seiner Auferstehung eine immer weiter ausgreifende Bewegung hier beginnt. Und so geht dieses Ereignis des Ostermorgens die Korinther und uns unmittelbar etwas an und schließt ihre und unsere eigene Auferstehung ein. Unser Herr Jesus hat die Mauer, die der Tod für uns darstellt, durchbrochen. Und damit hat er deutlich gemacht, er ist der Sieger über den Tod, in ihm ist der Tod überwunden. Doch als der Erste ist er nicht nur einfach der Erste in einer langen Reihe. Er ist als der Erste der Stellvertreter seines Volkes. In ihm werden alle anderen auch lebendig gemacht. Das meint der Apostel Paulus, wenn er in Vers 21 sagt, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommen auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus sieht die Menschheit in ihrem großen Zusammenhängen an dieser Stelle hier vor sich, durch die das Los jedes Einzelnen bestimmt wird. Das Erste, was er von diesen bestimmten Zusammenhängen sagt, ist dies, dass sie nicht durch künstliche Eingriffe Gottes von außen zustande kommen, sondern in der Menschheit selbst je durch einen Menschen geschaffen werden. Das gilt auch im Blick auf die Frage, mit der es Paulus an dieser Stelle allein zu tun hat, im Blick auf das Todesverhängnis der Menschheit und seine Durchbrechung bei der Auferstehung der Toten. Durch einen Menschen fallen hier die großen Entscheidungen. Diese Menschen sind somit Erstlinge, die als Menschen ganz zur Menschheit gehören, die aber auch zugleich mit fortwirkender Macht das Geschick Ungezählter zum Tode oder zum Leben bestimmen. Darum ist es so wichtig für uns, dass auch unser Herr Jesus Christus ein Mensch ist und als solcher ganz zur Menschheit gehört, weil er nur so Erstling werden konnte. Das wiederum bedeutet, in dem Adam sterben tatsächlich alle Menschen ausnahmslos. Denn sie sind von Natur ausnahmslos alle in dem Adam. In dem Christus dürfen wir als Gotteskinder zum ewigen Leben gelangen und sind ein Eigentum unseres Herrn Jesus. Nur wir werden im eigentlichen Sinn in dem Christus lebendig gemacht. In diesen Worten ist jener Ausdruck für das Wort Leben enthalten, der im Neuen Testament auch ohne dieses hinzugefügte ewig in sich selbst schon das eigentliche, echte, dem Tod nicht verfallene Leben bezeichnet im Grundtext. Auch die Verlorenen müssen nach ihrem leiblichen Tod fortleben. Aber dieses Leben ist in der Finsternis, fern von dem Angesicht des Herrn und von seiner heiligen Macht und bedeutet eben ewiger Tod oder auch der sogenannte zweite Tod. Und das besagt nichts anderes als ewige Trennung von Gott, von Christus. Furchtbarer Gedanke. Halten wir fest, so kam durch Adam die Sünde, wie wir alle wissen, und mit ihr der Tod und die Verdammnis zu allen Menschen. Sie kam auf dem Wege der Zurechnung. Adam stand als Stellvertreter auch an der Spitze der Menschheit und was er tat, hatte Auswirkungen auf alle seine Nachkommen, somit auch auf uns. Die Sünde Adams wurde auch uns zugerechnet, so wie wir alle heute Morgen hier beisammen sind. Infolgedessen wurden und werden alle Menschen mit einer verdorbenen Natur geboren und sind nicht nur zur Sünde geneigt, sondern tun sie auch aktiv, vielleicht sogar manchmal willentlich, und infolgedessen sterben sie alle unterschiedslos. Kein Mensch, noch keiner von uns kann sich von diesem Verhängnis ausnehmen. Doch in gleicher Weise kommt auch das, was Christus für uns am Kreuz getan hat und als seinen Nachfolgern in seinem Evangelium zugute. Auf dem Wege der Zurechnung, ihr Lieben, wurden wir gerecht. Nur dadurch. Wir haben das nicht in uns selbst. Es wird uns hier vom Vater zugerechnet, genauso wie die Sündlosigkeit unseres Herrn und Heilandes. Unser Vater nimmt das Sühnopfer Jesu, seines Sohnes, das er ja geplant und auch in die Tat umgesetzt hat, und indem er seine Gerechtigkeit durchgesetzt hat, und rechnet diese Gerechtigkeit eben allen zu, die an Jesus Christus glauben. Und das meint eben auch die Heilige Schrift damit, wenn sie sagt, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt werden. Das heißt nichts anderes als die Gerechtigkeit Jesu wird uns zugerechnet. Und da gibt es keinen anderen Weg, auf dem die Gerechtigkeit Christi zu uns kommen könnte. Denn in unserem irdischen Leben und Leib sind wir weiterhin Sünder bis zum leiblichen Tod. Und unser Vater im Himmel vollzieht somit also ein zeitliches Gericht über uns, indem er uns den ersten Tod, den natürlichen Tod, sterben lässt. Aber mit seinem Sohn gibt er uns nicht nur die Gerechtigkeit wieder, sondern auch das ewige Leben. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 5, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Und damit muss für uns allen klar sein, das ewige Leben wird uns alleine auf der Basis der Gerechtigkeit Jesu zuteil. Wir haben da nichts verdient. Es wird uns zugerechnet. Es ist ein Gnadengeschenk. Wir können nichts dazu tun. Gar nichts. Und somit ist die Auferstehung unseres Herrn Gottes Antwort auf die große Menschheitsfrage, was denn mit dem Menschen nach dem Tode sein wird. Gott hat mit der Auferstehung ein für alle Mal deutlich gemacht, dass das menschliche Empfinden, was vielleicht der ein oder andere mal früher hatte, dass eben mit dem Tode nicht alles aus sein kann, richtig ist. Es geht also nach dem leiblichen Tod weiter. So wie er den Menschen ursprünglich geschaffen hat, so schafft er ihn in der Auferstehung neu. Wenn auch nur die einen zum ewigen Heil und die anderen, wir haben es ja gehört, mit Adam, zur ewigen Verdammnis, dem gerechten Gericht über allen Unglauben und aller Unbußfertigkeit. Deswegen sei es heute Morgen jedem gesagt, wer sein Leben vor Gott noch nicht in Ordnung gebracht hat und den Herrn Jesus Christus als seinen Heiland angenommen hat, dass er seine Sündhaftigkeit erkannt hat, Buße getan hat, sich gebeugt hat und erkannt hat, dass in ihm nichts Gutes ist, aber auch gar nichts, der wird so gerechtfertigt in dem Sohn. Und da hängt auch nicht 0,1% des Menschen mit drin. Null. Alles ist von Gott. Wir haben nichts, was wir bringen können. Das meiste ist ja nicht umsonst. Die guten Werke, die wir machen sollen, hat er zuvor geschaffen. Die Tatsache, dass unser Herr Jesus auferstanden ist, hat aber auch noch eine weitere Folge. Bekanntlich ist unser Herr Jesus zum Himmel aufgefahren. Er ist somit aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt Gottes eingetreten. Das bedeutet, dass er natürlich vor unseren Augen verborgen ist, auch wenn er allgegenwärtig ist. Jedenfalls muss an dieser Stelle für uns klar sein, dass unser Herr Jesus der lebendige Gottessohn ist. Er handelt jetzt wohl unsichtbar und durch den Heiligen Geist in dieser Welt, indem er seine Gemeinde aus allen Himmelsrichtungen sammelt. Und das tut er trotz aller Widerstände von Seiten der gottlosen Menschen. Und auch trotz aller Verfolgung und Diskriminierung der Gemeinde Jesu in dieser Welt, zum Beispiel durch irdische Machthaber. Und das hat auch alles ein Ziel. Das Ziel, auf das wir alle hoffen, auf das wir uns alle freuen, nämlich das sichtbare Erscheinen unseres Herrn bei seiner Wiederkunft. Und das erklärt der Apostel Paulus mal etwas ausführlicher im ersten Brief an die Thessaloniker. Da heißt es in Kapitel 4, den Versen 16 und 17, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Daran sehen wir, dass wir wohl noch sterben und begraben werden müssen. Doch wir werden in einem neuen Leib auch verklärt werden in der Auferstehung und weiterleben mit unserem Herrn, wenn er wiederkommt. Und dazu heißt es in 2. Korinther 5, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Das ist doch auch die wunderbare Botschaft, die mit in dem Ostergeschehen verbunden ist. Das Kommen Jesu ist die große Hoffnung von uns allen und wir bekennen sie auch im Glaubensbekenntnis mit den Worten: Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es geht in dem Werk unseres Herrn Jesus so wenig wie in dem Werk des Adam um vereinzelte Seelen, die als solche zusammenhanglos durch Jesus das Leben erhalten. Es geht vielmehr um die Offenbarung des großen Planes Gottes bis zum letzten, das allumspannende Ziel von ihm. Es geht um ein Lebendigmachen großen Ausmaßes, das die Schöpfung selbst von den Todesmächten befreit und zu der herrlichen Freiheit der Söhne Gottes bringt. Römer 8. Und dieser Plan Gottes wird in Stufen verwirklicht. Dadurch entstehen ebenso, ich habe es mal Abteilungen genannt, innerhalb derer, die einzeln den Anteil an dem neuen, von Christus gebrachten Leben erhalten. Die erste Abteilung dieser Lebendigmachung und Neuschöpfung ist bereits auf den Plan getreten. Das ist uns, denke ich mal, hoffentlich alle klar. Es ist Christus selbst, der er als Erstling, der Anfänger und der Garant alles Folgenden ist. Ihm folgen die Christus Gehörenden. Im Grundtext heißt es wörtlich, die des Christus oder die Christusleute bei seinem Wiederkommen. Und damit wird klar, dass Jesu Wiederkunft zunächst nur seiner Gemeinde gilt und ihre Toten auferstehen lässt und die Gemeinde als Ganzes entrückt und vollendet. Danach erst kommen die gewaltigen Ereignisse des Endes der jetzigen Erde, an denen die mit ihrem Herrn für immer vereinigte Gemeinde den vollen und unmittelbaren Anteil hat. Und damit dürfen wir auch wissen, dass wir nicht in dieses fürchterliche, große Endgericht oder Weltgericht am Ende der Tage kommen werden. Wir beschäftigen uns ja gerade zur Zeit in der Offenbarung Kapitel 20 mit diesem Thema und haben festgehalten, wie schrecklich es ist, eines Tages vor dem lebendigen Gott zu stehen und sich für alle seine Werke, es wird in diesem Gericht nach Werken gerichtet für die Gottlosen, dass man sich dafür verantworten muss. Und da gibt es kein Ja-Aber, da gibt es kein Tut-mir-leid, da gibt es auch kein, es war nicht so gemeint. Gott ist der Kenner unserer Herzen und in den Büchern, die dort aufgeschlagen werden, stehen alle die Werke der Gottlosen drin. Und dieses Wissen drum sollte uns auch immer wieder ermutigen, anderen das Evangelium zu bezeugen. Denn noch leben wir in der Gnadenzeit, noch ist Zeit zur Umkehr. Doch eines Tages gibt es eben dieses, da geht nichts mehr mit Umkehr. Denn wenn diese alle vor dem Gericht stehen, ist die jetzige Erde und der jetzige Himmel, Grundtext der Kosmos, schon aufgelöst. Sie stehen ganz allein vor Gott. Sie können sich nicht in irgendeinem Bunker, in irgendeinem Berg, was weiß ich, verstecken. Sie stehen einfach da. Schrecklich. Und dann kommt das Urteil auf ewig verbannt in die Hölle. Und wir leben alle jetzt noch in dieser vergänglichen Welt. Wir leiden womöglich unter dem Hass und der Diskriminierung von Seiten mancher Menschen, die Gott nicht glauben wollen und vielleicht auch in ihrer Sünde beharren. Aber wir haben die herrliche Vorausschau auf den kommenden Herrn und dürfen wissen, das ist der Moment, wenn er kommt, in dem die neue Schöpfung beginnen wird. Dann wird unser Glaube in Erfüllung gehen, weil Christus dann in der ihm gegebenen Gewalt alles zurechtbringen wird. Er wird den Ungläubigen und Unbußfertigen ihr Urteil verkünden und zukommen lassen und uns die neue ewige Welt, das von Gott uns zugedachte Erbe, zukommen lassen. Das ist für uns die wunderbare Botschaft, die auch mit in dem Ostergeschehen verbunden ist. Und somit können wir uns darauf jetzt konzentrieren, dass Christus hier der Siegende ist. Christus hat mit seiner Auferstehung auch den Sieg über den Tod davongetragen. Denn in den Versen 25 und 26 unseres Textes heißt es, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das heißt nicht, dass der Tod als solcher der letzte Feind, sprich der größte und schlimmste aller Feinde für uns ist. In Wahrheit ist und bleibt er der Feind, selbst noch für uns erlöste Gotteskinder, weil es ja auch uns noch betreffen wird. Denn unser Leib ist um der Sünde willen eben dem Tod verfallen. Es hat mal jemand gesagt, stellt euch mal vor, damals nach dem Sündenfall hätte Gott nicht den Tod gebracht für den Menschen. Wir wissen ja, dass sie alle in den ersten Jahren lange lebten, 700, 800 Jahre. Und das hat mich so ein bisschen beschäftigt, weil ich dachte, meine Güte, du kennst dich selber, du bist, weiß ich, ich bin. Und er hätte jetzt nicht den Tod für den Menschen verhängt. Man stelle sich vor, wir müssten ewig in unseren Sünden leben. Ja. Schrecklicher Gedanke. Und so dürfen wir sicher sein, dass wir eines Tages eben einen neuen, verklärten himmlischen Leib bekommen werden bei der Verklärung Jesu. Und dass wir diesen sündigen Leib, so wie er jetzt ist, worunter wir auch leiden, gesundheitlich, dann los sind. Und wir wissen auch, wer letztlich hinter dem Tod steht, nach Hebräer 2, ist der eigentliche Gewalthaber, der Teufel. Und sein Sturz in den Feuersee, was wir in Offenbarung ja gerade durchnehmen, ist das entscheidendste Ereignis für uns, weil damit das Haupt und der Ursprung aller Auflehnung gegen Gott beseitigt wird. Denn wir haben festgehalten, dass der Feind, der Satan, dort nur noch in den Feuerpfuhl geworfen wird. Denn durch das Ostergeschehen am Kreuz hat unser Herr Jesus Christus den Teufel ein für alle Mal besiegt. Und das wird dann nur noch an diesem Ende der Tage vollzogen werden. Geworfen wird er nur noch. Da fällt auch kein Wort, er wird nur noch geworfen. Sicherlich sehen wir wohl noch, wie der Tod jetzt noch eine gewisse Macht hat. Unerbittlich fordert er seine Opfer. Ob es nun Katastrophen sind mit Tausenden von Toten, ein Krieg, der Tag für Tag Menschen in den Tod reißt, ob der Unfalltod, wie jetzt gerade geschehen, die 29 Urlauber auf Madeira. Heute Morgen habe ich gelesen, dass in Sri Lanka 2 Kirchen angezündet worden sind, christliche Kirchen, und der letzte Stand der Dinge waren schon über 380 Tote. Oder der ganz normale Tod, der Heimgang von uns, steht noch bevor. Und solange dieses so ist, gilt, dass derjenige, der an Jesus Christus glaubt, lebt, auch wenn er stirbt. Gott hat mit der Auferweckung Jesu deutlich gemacht, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird, sondern dass Christus, der Lebendige, das letzte Wort hat in allem. Er wird den Tod auch vernichten, sodass er nicht mehr sein wird. Und das wird seinen Sieg dann völlig offenbar machen. Der Sieg Jesu Christi ist das schlussendliche Ergebnis seines Werkes. Christus ist damit derjenige, der in der Weltgeschichte das letzte Wort haben wird. Er wird Gerechtigkeit schaffen in seinem tausendjährigen Friedensreich, wie wir das heute auf der Welt nicht kennen und das auch weder Regierende noch Demokraten schaffen können. Vielmehr wird er auch über die Mächtigen dieser Welt zu Gericht sitzen. Und seine Gerechtigkeit, wie wir wissen, ist makellos. Sie bedeutet Heil für sein Volk, aber das Zorngericht für alle, die ihm nicht glauben wollten und die Sünde mehr gelegt haben. Am Ende unserer Verse heftet der Apostel unseren Blick einzig und alleine auf Gott selbst. Paulus benutzt dabei das Wort unterworfen, das grundsätzlich das Ziel bezeichnet, das Gott von vornherein ins Auge gefasst hat. Alles soll dem geliebten Sohn unterstellt sein. Und dieses Ziel, dürfen wir sicher sein, wird einem erreicht werden, weil der allmächtige Gott es erreicht haben will. Alles ist unserem Herrn Jesus unterworfen. Es wird sich eines Tages mal jedes Knie vor ihm beugen und es bekennt jede Zunge, dass Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes, des Vaters. Durch die Macht Gottes wird dem fleischgewordenen Christus alles unterworfen werden. Er selbst aber wird Gott untertan sein und damit findet das Werk des Sohnes seine Erfüllung in der Herrlichkeit des Vaters. Und das ist auch die endgültige Bestimmung für uns als Gemeinde Jesu, für jeden Einzelnen von uns. Wenn Gott alles in allem sein wird, wird die neue Schöpfung vollendet sein und der auferstandene Christus und seine Gemeinde, also wir, werden an dieser Vollendung teilhaben. Sein Sieg ist zugleich auch ein Sieg für unseren himmlischen Vater, denn er hat ihn eingesetzt, damit er für ihn seinen Heilsplan mit uns, mit jedem Einzelnen von uns, zu Ende führt. Und indem unser Herr siegt, wird schlussendlich der dreieinige Gott alles in allem sein. Und es wird nichts mehr sein, das sich gegen ihn zum Schaden der Menschen und der Welt erheben wird. Wir sehen also, die Auferstehung Jesu ist Gottes Antwort auf die menschlichen Versuche, wir hören es ja fast tagtäglich, eine heile Welt zu schaffen. Es gibt sogar schon Gemeinden, und der Trend kommt leider auch aus den USA zu uns, die lehren, dass also das tausendjährige Reich jetzt schon am Entstehen ist. Ja, es gibt es. Und deshalb sollte sich ein jeder von uns fragen, ob er mit der Auferstehung Jesu richtig umgeht, ob er wirklich an den auferstandenen Herrn glaubt, von ihm das Heil der Welt erwartet und deswegen auch in ihm das ewige Leben hat. Dieses Evangelium von dem auferstandenen und ewig lebenden Herrn und Heiland ruft auch heute noch hin zu ihm, dem auferstandenen und ewig lebenden, der sich persönlich darbietet und vergegenwärtigt. In einer kann jeder in einer wirkliche Gemeinschaft mit ihm eintreten und durch ihn mit Gott, der auch als der ewig Lebendige seine Gemeinde auf Erden persönlich regiert, sein Reich auf Erden baut und es herrlich aufrichten wird am Tage seiner Wiederkunft. Und ihr Lieben, wer sich so in diesen Auferstehungsleben Christi gläubig mit hineinnehmen lässt, hat bereits jetzt lebendigen Anteil an dem Auferstehungsgeschehen. Denn er ist hinüber gewechselt vom Bereich des Todes in den des Lebens. Er wird den geistlichen Tod nicht sehen und nicht schmecken. Unser Herr sagt in Johannes Evangelium Kapitel 11, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Dieses alles haben wir jedoch hier auf Erden nur im Glauben und noch nicht im Schauen. Und deswegen müssen wir wohl noch durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen, aber dennoch ist in Christus alles schon vorgebahnt und geebnet, ist alles fertig für uns. Und schließlich wird in einer kommenden Vollendung das zum herrlichen Abschluss gebracht werden, was seit dem Ostergeschehen mächtig im Werden ist. Und wer nun an unseren Herrn glaubt, wer erkannt hat, dass er im auferstandenen Christus sein Gott hat, der wird hoffnungsvoll den Tag entgegensehen, an dem Christus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Und er wird sich jetzt schon über den Sieg Jesu freuen und wissen, was Gott verheißen hat. Das kann er auch tun und das wird er auch tun. Und damit will ich zum Ausdruck bringen, er wird seine Zusagen in Erfüllung bringen. Er wird der verfluchten Erde und der sündigen Menschheit ein Ende setzen und alles neu machen, und das Neue seinem Volk, uns als seinen Auserwählten, geben, denen, die ihm hier geglaubt haben. Wer wollte von uns diese Hoffnung nicht teilen? Er ist wahrhaftig auferstanden. In diesen Worten ist der Grund aller Freude für uns zusammengefasst. Ich schließe mit einem Zitat von Spurgeon. Er schreibt Folgendes: Jesus hat das Leben derer, die an ihn glauben, so gewiss gemacht wie sein eigenes. So wahr das Haupt lebt, sollen die Glieder auch leben. Wenn Jesus nicht von den Toten erstanden ist, dann sind wir tot in unseren Sünden. Aber da er erstanden ist, so sind alle Gläubigen in ihm erstanden. Sein Tod hat unsere Übertretungen hinweggetan und die Bande gelöst, die uns unter dem Todesurteil hielten. Seine Auferstehung beweist unsere Rechtfertigung. Wir sind freigesprochen und die Barmherzigkeit spricht: So hat der Herr auch deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Amen.